zwei Wochen wurden einige Gemeindeglieder hier aus uns mit meiner bewegten Vergangenheit konfrontiert bei einem Besuch im Nordschwarzwald und waren schockiert. Bei einer gemeinsamen Bekannten haben sie ein Hochzeitsbild von uns entdeckt, das dort schon seit 19 Jahren den angestammten Platz gefunden hat. Und der Schock bestand nun darin, sie haben mich nicht wiedererkannt. Die Verschleißerscheinungen nach 19 Jahren Ehe, nach 19 Jahren Lebenszeit, waren einfach zu groß, als dass man mich hätte noch wiedererkennen können. Bei meiner Frau war das kein Problem, ja. Also dank meiner fürsorglichen Pflege, einem guten Friseur, ist sie wohl scheinbar mit ewiger Jugend und unendlicher Haltbarkeit gesegnet. Also jedenfalls bei ihr hatten sie keine Schwierigkeiten, sie wieder zu entdecken. Und nur die Brille, die musste halt immer wieder mal zu den Veränderungen der Zeit angepasst werden. Aber ansonsten rein äußerlich hat sich da nicht sehr viel getan, ja. Gut, ich sag mir halt, sie hatte auch nur 3 Kinder zur Welt zu bringen. Bei mir waren es allein in den letzten 4 Jahren 150 Predigten, in denen ich schwanger war. Und da war wahrlich manche schwere Geburt dabei. Und das hinterlässt halt seine unverkennbaren Spuren. Der Verschleiß, vor allem was meine Gestalt im Blick auf mein Haupthaar anbelangt, ist daher auch wohl gut zu verstehen. Um manchen Fans den riesigen Schock zu ersparen, gibt es allerdings eine wunderbare Lösung. Das machen viele Promis so, also Stars, die lassen schon mal Bilder aus der Zukunft kreieren, um den Leuten, den Fans, heute schon das Gefühl zu geben, wie sie erstmal in 30 Jahren aussehen. Da können sie sich langsam daran gewöhnen, welchen Fan denn behalte ich noch in 30 Jahren. Ich habe ihnen mal ein paar Kostproben mitgebracht. Ob sie den hier sofort erkennen würden, also so sieht er in 30 Jahren aus. David Beckham, so ist er heute, also zu erkennen, ja. Also doch etwas auch dem Alter unterworfen. Nächstes Bild. Ja, meine Herren, ja. Hat jemand? Sandra Bullock? Tom kennt sich aus. Die nächste? Wer? Nein. Da war's, Christina Aguilera, genau. So sieht sie heute aus. Aber auch in 30 Jahren macht sie nicht mal, also nicht so schlecht ist ein Eindruck, ja. Der nächste hier ist wieder einfacher zu identifizieren. Also Spider-Man in 30 Jahren, Tobey Maguire. Photoshop macht's möglich. Der nächste hier. Tom Cruise, eindeutig, natürlich. Der hat einen besseren Visagisten als der nächste. Bleiben keine Fragen mehr offen, ja, das nächste Bild erübrigt sich eigentlich Michael Jackson, ganz eindeutig, klar. Auch bei der nächsten Person dürfte es weniger Identifizierungsschwierigkeiten geben. Angelina Jolie. Und das nächste ebenfalls, also das ist hochinteressant. Nächstes Bild. Ja, Germany's next top grandma. Ja, Heidi Klum. Im nächsten Bild hat wieder eine Deutsche erwischt. Ah, ja, unsere ewige Rockerin. Und auch im sportlichen Bereich muss man sich einfach mit manchen Veränderungen auseinandersetzen. Ja, genau. Auch ein 17-jähriger Wimbledon-Sieger wird mal ergrauen. Boris Becker. Und das nächste Bild beweist, dass es auch in der Politik durchaus die Möglichkeit gibt zu ergrauen und bei einem Wahlkampfauftritt vor der nächsten Präsidentschaftswahl. Es gab doch manches hinter die Löffel während dieser Zeit. Also, wir sind mittendrin in diesem Thema, das uns alle wahrscheinlich miteinander beschäftigt. Was tun wir also und was beten wir, wenn uns die Zeit davonläuft und sie unaufhaltsam weiter fortschreitet? Wir müssen einfach feststellen, und das ist eine sehr, sehr nüchterne Aussage hier, die Zeit ist einfach nicht durch uns verfügbar. Wir können sie nicht anhalten. Die Zeit, die zerrinnt unerbittlich in einem monotonen Rhythmus, ob wir das nun wahrhaben wollen oder nicht. Ob bei einem total romantischen Kinoabend oder einer richtig schwierigen Mathe-Klausur, die Zeit läuft immer genau staccato im gleichen Rhythmus und 90 Minuten sind immer gleich lang. Wir können die Zeit weder beschleunigen noch anhalten. Wir können die Zeit auch nicht sparen. Wir können sie auch nicht nachholen. Wir können nicht einmal die Zeit managen, wie es manche Management-Seminare uns verkaufen wollen. Die Zeit geht nicht zu managen. Sie ist nicht in unserer Verfügbarkeit. Wir können nur managen, was wir darin tun. Aber die Zeit, die läuft ohne Management, ohne Macher, einfach weg. Die Uhr tickt, ob wir das wollen oder nicht. Und wir sind alle diesem Rhythmus ausgeliefert. So ist es auch überhaupt nicht verwunderlich, dass aus diesen Eindrücken der verrinnenden Zeit in den Psalmen auch ein Gebet an Gott zu diesem Thema zu finden ist. In den Psalmen werden ja alle Lebensthemen angesprochen, so auch dieses Thema hier. David hat diese Zeilen, die wir heute mal betrachten werden, in einer sehr, sehr schweren Zeit geschrieben. Er war in einer äußerst schwierigen Notsituation und hat uns dann diese Verse weitergegeben, die ich nun mal zunächst mal die Verse 2 bis 14 vorlesen möchte, die anderen folgen später. Sie können es mitlesen auf Ihrem Infoblatt oder an der Leinwand hier vorne. David hat Folgendes geschrieben zu diesem Thema. Herr, auf dich traue ich. Lass mich nimmermehr zu Schanden werden. Errette mich durch deine Gerechtigkeit. Neige deine Ohren zu mir. Hilf mir eilends. Sei mir ein starker Fels und eine Burg, dass du mir helfest. Denn du bist mein Fels und meine Burg. Und um deines Namens willen wollest du mich leiten und führen. Du wollest mich aus dem Netze ziehen, das sie mir heimlich stellten, denn du bist meine Stärke. In deine Hände befehle ich meinen Geist. Du hast mich erlöst, Herr, du treuer Gott. Ich hasse, die sich halten an nichtige Götzen. Ich aber hoffe auf den Herrn. Ich freue mich und bin fröhlich über deine Güte, dass du mein Elend ansiehst und nimmst dich meiner an in Not und übergibst mich nicht in die Hände des Feindes und stellst meine Füße auf weiten Raum. Herr, sei mir gnädig, denn mir ist Angst. Mein Auge ist trübe geworden vor Gram, matt meine Seele und mein Leib. Denn mein Leben ist hingeschwunden in Kummer und meine Jahre in Seufzen. Meine Kraft ist verfallen durch meine Missetat und meine Gebeine sind verschmachtet. Vor all meinen Bedrängern bin ich ein Spott geworden, eine Last meinen Nachbarn und ein Schrecken meinen Bekannten, die mich sehen auf der Gasse, fliehen vor mir. Ich bin vergessen, in ihrem Herzen wie ein Toter. Ich bin geworden wie ein zerbrochenes Gefäß. Denn ich höre, wie viele über mich lästern. Schrecken ist um und um. Sie halten Rat miteinander über mich und trachten danach, mir das Leben zu nehmen. Ich finde es sehr faszinierend, wie offen David hier einen Einblick gibt in seine guten und in seine schlechten Zeiten. Wie er alles in dieses Gebet einfügt, das ihm nun wichtig ist, angesichts dieser zerrinnenden Zeit, in der er nichts mehr festhalten kann. Und er nimmt sehr realistisch zur Kenntnis, es gibt tatsächlich auch die schweren Tage und die schweren Stunden. Wir wünschen uns natürlich, dass die schönen Momente in unserem Leben niemals vergehen sollten. Die wollten wir gerne festhalten und konservieren. Das, was uns Spaß macht, wo wir uns gerne daran aufhalten. Es wäre uns sehr recht, dass die Not niemals über unser Leben hereinbricht, uns niemals erreicht oder wenn schon kommt, dann möglichst schnell zu Ende wäre. Diese Zeit müsste beschleunigt werden und die andere angehalten nach Möglichkeit. Gerade weil unsere Lebenszeit so sehr eng begrenzt ist, wünschen wir uns so viel wie möglich gute Zeiten darin für unser Leben. Denn diese schlechten Tage, dieses Leid, erscheint uns nicht nur als eine Last und damit auch lästig, sondern raubt uns ein ganzes Stück Lebensqualität. Aber da kommt es David sehr zugute, dass er gelernt hat, in guten und in schlechten Zeiten mit Gott Kontakt zu pflegen, Gott darin einzubeziehen, ein Gebet aus seiner Situation zu machen. Er pflegt mit Gott Kontakt und beschreibt nun ganz offen auch diese schweren Tage und Monate, die er aushalten muss. Schauen wir uns doch mal einfach ein paar Ausdrücke an, die er hier verwendet, und wir werden schnell feststellen, das wünscht sich kein einziger Mensch. Er sagt hier, ich bin in einem Hinterhalt, in einen Hinterhalt geraten. Sie haben mir ein Netz gestellt und ich bin reingetappt. Im 8. Vers, ich bin im Elend. Eine elendigliche Situation muss er aushalten. Im 7. Vers wird bereits erwähnt, dass er auch im Blick auf seinen Glauben auf Widerstand stößt. Fremde Götzen werden angebetet. Und er glaubt noch dem lebendigen Gott, hat ihm das Leben gewidmet, aber er muss ständig konfrontiert andere Götter. Vers 9 wird erwähnt, wie er Feinden ausgeliefert ist. Im 10. Vers beschreibt er ganz ehrlich, mir ist Angst. Auch das hat den Raum. Das ist Zeit dafür. Im 11. Vers sagt er, ich lebe in Kummer. Mein Leben ist hingeschwunden. Aus den Händen zerronnen in Kummer. Das Leben ist weggelaufen, zerronnen. Durch eigene Fehler, sagt er. Auch das kommt vor im Leben. Auch solche Stunden werden von dieser Lebensuhr gestreift. Fehler, Schuld. Im 12. Vers beschreibt er, wie er allein gelassen worden ist. Die Nachbarn, wenn sie ihn sehen, die gehen bereits um die Hausecke, um nicht mit diesem Elend konfrontiert zu werden. Er wird gemieden. Im 13. Vers sagt er, ich bin wie ein zerbrochenes Gefäß. Es sind nur mehr Scherben vorhanden. Im 14. Vers, ich werde verlästert. Die anderen machen sich einen Spott mit mir. Und im 14. Vers schließlich sagt er, die trachten mir nach dem Leben. Das geht mir nicht nur an die Haut, es geht an mein Leben. Und das sind wahrlich schwere Situationen, denen David hier ausgeliefert wurde. Und die Beschreibung, die führt uns hier zunächst einmal vor Augen, dass es solche Tage im Leben tatsächlich auch geben kann. Wir sind nicht die Ersten, denen so viel Leid zugemutet wird, wenn wir in solchem Leid drinstehen. Selbst David, der eine sehr enge Beziehung zu Gott pflegte, wurde in solche schweren Stunden hineingeführt. Er wurde nicht davon verschont. Ein reibungsloses Leben, dass es immer glatt geht, dass immer nur glücklich ist und in Gesundheit schwelgen kann und den ganzen Reichtum genießen kann, ist nicht die Bestimmung Gottes für die Menschen. Die schweren Stunden gehören zum Leben dazu. Auch für Leute, die bewusst mit Gott leben. Es gehört auf dieser Uhr des Lebens immer beides zusammen. Und die Zeiger werden beide Momente berühren. Diese schweren Zeiten und diese guten Zeiten. Wobei wir feststellen müssen, dass es schlechte Zeiten aus Gottes Perspektive nun in diesem Sinn ja gar nicht gibt, sondern diese schweren Tage haben bei Gott durchaus auch ihre Berechtigung für Gutes. Nur aus unserer Warte heraus möchten wir es schnell gerne weghaben, wegbeten, vermeiden, wenn es irgendwie noch die Möglichkeit geben würde. Und wir würden es uns gerne ersparen, auch unseren Mitmenschen. Aber es gehört auf dieser Uhr des Lebens einfach dazu, dass der Zeiger auch solche Tage berührt. David bleibt hier in diesen abgrundtiefen Problemen, die seinen Alltag kennzeichnen, nicht in dieser Phase des Selbstmitleids stecken, sondern bereits zu Beginn seines Gebetes drückt er in dieser Schwere sein Vertrauen in Gott aus. Gott steht da drüber. Er ist auch in dieser Situation der Herr des Lebens. Er kann aus dieser schweren Zeit, in die er hineingeführt hat, auch wieder herausführen. Der Zeiger soll auch wieder gute Zeiten berühren. Das ist in Gottes Möglichkeiten. Er kann in dieser Zeit helfen, aber weil er eben der Herr des Lebens ist, ist es allein seine Entscheidung, wann er was tut, wann welche Zeit für mein Leben angesagt ist. Während seine Lebensuhr nun verschiedene Zeiten streift, ist für David klar, dass Gott selber die Mitte ist, die Mitte des Lebens. Gott ist eben nicht nur eine Spanne auf seiner Uhr, meinetwegen sonntags zwischen 10:30 und 12 Uhr, die der Zeiger auch mal streift, um dann wieder zu anderen Zeiten überzugehen. Gott ist nicht nur ein Zeitpunkt, eine Zeitspanne. Gott ist die Mitte. Er ist der Ort, an dem die Zeiger festgehalten werden und bewegt werden. Jeder einzelne Tag, das ganze Leben lang, dreht sich letztlich in meiner Lebensuhr um diese Mitte, um Gott selber. Er ist das Zentrum. David drückt das sehr konsequent aus in diesem Vers. In deine Hände befehle ich meinen Geist. Du hast mich erlöst, Herr, du treuer Gott. Das heißt doch nichts anderes als, Vater im Himmel, ich lege mein ganzes Leben mit den guten Zeiten und mit den schlechten Zeiten in deine Hände. Ich übergebe es dir. Diese guten Zeiten mit ihrem Erfolg, aber auch die schlechten Zeiten mit ihrem Zerbruch. Es soll dir gehören und dir ausgeliefert sein. Mit diesem Gebet starb Jesus am Kreuz. Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Wenige Jahre später betete Stephanus unter dem Steinhagel der jüdischen Christenverfolger, als er zusammengebrochen war, mit den gleichen Worten dieses Gebet. Mein Geist in deine Hände. Mit diesen Worten starb dann auch im Jahr 1170 nach Christus Thomas Becket, Erzbischof von Canterbury, als in seiner Kathedrale ein Attentat auf ihn verübt worden war. In deine Hände befehle ich meinen Geist. Auch Johannes Hus betete diese Worte, als er am 6. Juli im Jahr 1415 auf dem Scheiterhaufen in Konstanz verbrannt wurde. Und diese lange Liste ließe sich noch beliebig fortsetzen. Aber alle diese Beter, David inklusive, bringen damit zum Ausdruck, dass ihr ganzes Leben, 24 Stunden täglich, bis hin zum letzten Atemzug, ob er im Weichenkissen stattfindet oder auf dem Scheiterhaufen in Konstanz, bis zum letzten Atemzug gehört alles Gott. Mein ganzes Leben soll sich um ihn drehen, weil er die Mitte meiner Lebensuhr ist. Mein ganzes Leben soll dazu dienen, dass die Ehre dieses einmaligen Gottes vergrößert wird, bis zum letzten Hauch. Selbst die schlechten Zeiten, selbst die letzte Stunde, sie dreht sich um ihn. Mein ganzes Leben, vom Beginn bis zu seinem Ende, liegen in deiner Hand. David betet folgendermaßen weiter. Sie können es mitlesen. Ich aber, Herr, hoffe auf dich und spreche, du bist mein Gott. Meine Zeit steht in deinen Händen. Errette mich von der Hand meiner Feinde, von denen, die mich verfolgen. Lass leuchten dein Antlitz über deinem Knecht. Hilf mir durch deine Güte. Herr, lass mich nicht zu Schanden werden, denn ich rufe dich an. Die Gottlosen sollen zu Schanden werden und hinabfahren zu den Toten und schweigen. Verstummen sollen die Lügenmäuler, die da reden wider den Gerechten, frech, stolz und höhnisch. Wie groß ist deine Güte, Herr, die du bewahrt hast denen, die dich fürchten, und erweisest vor den Leuten denen, die auf dich trauen. Du birgst sie in deinem Schutz vor den Rotten der Leute. Du deckst sie in der Hütte vor den zänkischen Zungen. Was für eine Geborgenheit kommt in diesem einen Satz zum Ausdruck. Meine Zeit steht in deinen Händen. Die Spanne meines Lebens liegt in seiner Hand. Das Verhältnis von guten und schlechten Zeiten liegt in seiner Hand. ob mir die Zeit davonläuft oder einfach nicht vergehen will, liegt in seiner Hand. Er hält fest in seiner Hand. Während wir dem Fortschreiten der Zeit ausgeliefert scheinen, hält Gott sie ständig fest in seiner Hand. Er ist der Ewige, der die Zeit erfunden hat, aber schon vor ihr war und nach ihr immer noch sein wird. Er ist der Überlegene, der Absolute, keinen Alterungsprozessen unterworfen, ohne Hektik, ohne Stress, ohne Panik. Der allmächtige Gott, der ewig Frische. Aus diesem Grund ist Gott auch der Einzige, der mir helfen kann, wenn mir die Zeit davonläuft. Er ist der Einzige nämlich, der der Zeit nicht unterworfen ist. Es ist nur sinnvoll, diesen Gott zur Mitte unseres Lebens zu machen und von ihm den vernünftigen Umgang mit unserer Zeit lernen zu können. Ich kann die Zeit zwar nicht beschleunigen oder auf, aber ich kann sie richtig füllen. Jeden Morgen werden mir 86.400 Sekunden auf mein Konto überwiesen. 1.440 Minuten zugeteilt. Jeden Tag. Jeder Mensch erhält dasselbe Kapital, Tag für Tag. Ich kann keinen Kredit aufnehmen. Ich kann auch nichts aufsparen. Moderne Haushaltsgeräte oder Maschinen, schnellere Fahrzeuge und Computerprozessoren können die Zeit nicht vermehren. Sie geben lediglich die Möglichkeit, mehr zu wählen, was ich in dieser Zeit tue. Aber die Zeit wird deswegen nicht mehr. Mein Teil besteht darin, festzulegen, was in dieser Zeit mit diesem einmalig kostbaren Kapital getan wird. Aber es ist niemals richtig zu behaupten, ich habe keine Zeit. Dieser Satz ist immer eine Lüge. Die Zeit bleibt immer dieselbe, 86.400 Sekunden am Tag. Aber das Füllen dieser Zeit ist meine Verantwortung. Und was für ein Glück, wenn sich diese 24 Stunden um Gott den Mittelpunkt drehen. Denn so kann ich mit ihm besprechen, was in diesen 24 Stunden Priorität hat. Denn für meine Prioritäten, da nehme ich mir die Zeit. Und die habe ich dann auch dafür. Aber das heißt auch gleichzeitig, dass ich in dieser gewählten Zeit auf anderes verzichte. Ich kann mich halt nicht zerreißen. Ich muss auf anderes einfach verzichten, es loslassen. Ich habe jede Minute meines Lebens nur ein einziges Mal zu vergeben. Und da merken wir auch sehr schnell, welche Verantwortung es bedeutet, mein Leben gestalten zu können, es zu füllen. David weiß genau, dass er für diese Gestaltung, für dieses Festlegen von Prioritäten Gottes Hilfe braucht. Deswegen betet er auch im 17. Vers, hilf mir durch deine Güte, hilf mir zu entscheiden, was gut ist für mich selber, für mein Umfeld. Hilf mir zu erkennen, was du gut findest und mach mich konsequent, das auch zu tun. Lass leuchten dein Antlitz über deinem Knecht, betet David, im gleichen Vers noch. Er sieht sich also in seiner Tagesgestaltung als Gottes Diener. Er spricht von sich als dem Knecht. Er ist der Diener. Rund um die Uhr ist Davids Knecht Gottes. Das heißt, Gott selber hat die höchste, die unangetastete Priorität. In seinem Auftrag bin ich unterwegs 24 Stunden am Tag. In seinem Auftrag bin ich an meinem Arbeitsplatz. Oh, ich arbeite schon, jeder Einzelne. Aber in Gottes Auftrag. Gott ist nicht Konkurrent der Arbeit oder umgekehrt. Gott umfasst das Ganze. Die Uhr auch am Arbeitsplatz dreht sich um ihn. In seinem Auftrag gehe ich in Urlaub und lasse die Füße hochlegen. In seinem Auftrag kümmere ich mich um die körperlichen Bedürfnisse wie Bewegung, Schlaf, Ernährung. In seinem Auftrag pflege ich Beziehungen. Er gibt hier den Takt vor. Er legt die Schwerpunkte fest. Und ich will das erkennen und mich darin bewegen. Mein Leben soll sich um diese Mitte drehen. Mit dieser Formulierung, dass Gottes Antlitz leuchten soll, bittet David darum, dass Gott ihm zugewandt bleibt. So wie die Sonne soll Gottes Gegenwart über seinem Leben mit vielen täglichen Tausenden von Entscheidungen strahlen. Gott soll überall drüber blicken. Wenn ich euch nun konkret anspreche, Jennifer und Biehaus, diese Bitte soll euren Dienst hier in unserer Gemeinde bestimmen. Über eurer Zeit hier bei uns, wo wir hoffen, dass es viele zig Jahre sind, über dieser Zeit soll Gottes Angesicht strahlen. Wenn Gott euch sieht, soll es hell werden um sein Angesicht, wenn ihr hier in Kandern seid. Auch wenn kein einziger von uns weiß, ihr so wenig wie wir, wie in dieser Zeit das Verhältnis von guten und schlechten Tagen aussehen wird. Gottes Gesicht soll immer leuchten über euch. Es ist mein großer Wunsch, dass ihr so Gottes Gegenwart, dieses leuchtende Gesicht Gottes, uns hier in Kandern wieder weitergeben könnt. Auch anderen Menschen in eurem Umfeld, in Augen selber, sollen die Menschen, wenn sie euch sehen, merken, Gottes Angesicht leuchtet über dieser Familie Johnelight. Diesem Gott möchten wir begegnen. Ihr Leben dreht sich um diese Mitte. Das möchten wir in Erfahrung bringen, wie das geht. Und auch in unserer Gemeinde hier sollt ihr als Diener Gottes Gottes unermessliche Güte erleben können. Für euch selber, um das auch wieder weiterzugeben. David selber schließt nun dieses Gebet trotz der schweren Situation voller Vertrauen ab. Es ist eine Ermutigung, was er schreibt, ein Ansporn für alle, die dieses Gebet später lesen werden, für uns alle hier. David sagt Folgendes, wieder auf ihren Blättern können Sie es mitlesen. Gelobt sei der Herr, denn er hat seine wunderbare Güte mir erwiesen in einer besten Stadt. Ich sprach wohl in meinem Zagen, ich bin von deinen Augen verstoßen, doch du hörtest die Stimme meines Flehens, als ich zu dir schrie. Liebet den Herrn, alle seine Heiligen. Die Gläubigen behütet der Herr und vergilt reichlich dem, der Hochmut übt. Und der letzte Vers. Seid getrost und unverzagt, alle, die ihr des Herrn harret. David weiß sein Gebet um Hilfe bei Gott angekommen. Und dafür lobt er Gott. Wieder einmal hat ihn Gott aus der Not herausgeführt und sein Flehen gehört. Wieder einmal mehr hat Gott ihn behütet und seine Feinde in Schranken gewiesen. Auf Gott ist einfach Verlass. Weil Gott ihn liebt, lässt er ihn nicht fallen, auch wenn die Zeit fortschreitet. Er hat es schon oft erleben können. Es gab viele kritische Situationen in seinem Leben und noch jede einzelne hat Gott meisterhaft gelöst. Und das wird sich auch in Zukunft nicht ändern. Und so will er jetzt diese Liebe zu Gott warm halten. Und er will andere ebenfalls dazu ermutigen, das genauso zu tun. Liebe den Herrn, alle Heiligen, sagt er, alle Gläubigen. Gerade bei der Gestaltung und Planung meiner Zeit ist Liebe ein ganz wesentlicher Faktor. Zwei Verliebte werden immer alles dran setzen, um möglichst viel Zeit miteinander verbringen zu können. Das hat für sie Priorität. Und es wird nie ein Opfer darstellen. Es wird nie eine krampfhafte Pflichterfüllung sein. Oh Mann, heute Abend muss ich schon wieder mit meinem Freund ins Kino gehen. Immer dasselbe, ja? Schon wieder will er mich ausführen. sind zwei verliebt, sind für die gemeinsame Zeit zu einer wertvollen Zeit sein, weil sie einander haben können. Und da werden die Verliebten die Minuten zählen, bis sie sich wieder sehen können. Deswegen spielt Liebe eine solch wichtige Rolle bei der Gestaltung meiner Zeit und bei der Wahl meiner Prioritäten. Und so wird für David die Zeit von Gott selber geprägt. Seine Liebe macht den Tag mit ihm zu einer wertvollen Zeit. Und weil er auch seine Zukunft in Gottes Händen sieht, kann er jetzt schon in der Gegenwart die Geborgenheit bei Gott erfahren. Gott lässt nichts anbrennen bei ihm. Wer Gott im Mittelpunkt seiner Lebenszeit hat, kann selbst dann noch, wenn die Zeit davonläuft, getrost und unverzagt sein. Selbst dann, wenn das Alter und seine Begleiterscheinungen sich zu Wort melden, also das meine ich jetzt mit, mich natürlich mit, ja. Selbst wenn es so ist, ist Gott immer noch der, der die Zeiger in der Hand hält und führt. Unsere Zeit ist in seiner Hand. Und wenn wir dann erstmal im Himmel sind, dann können wir zu Recht und mit vollem Sinn des Wortes getrost sagen, ich habe keine Zeit. Im Himmel gilt's. Da haben wir Ewigkeit, nicht mehr Zeit. Und vorher möchte ich das nicht mehr hören. Im Himmel haben wir Ewigkeit und können feststellen, es dreht sich immer noch alles um Gott. Immer noch ist er der Mittelpunkt. Und immer noch sind wir mit ihm in Liebe verbunden, nur mit dem einen Unterschied, dass wir ihn dann auch sehen können. Und bis dahin wünsche ich uns allen, dass Gott selber unsere Zeit füllen kann und wir in dieser Liebesbeziehung zu ihm zu eindeutigen Prioritäten für unser Leben finden und zu der Konsequenz, nach diesen Prioritäten auch zu leben. Lasst uns beten. Vielen Dank, lieber Vater im Himmel, dass du uns jetzt jeden Tag diese kostbaren Sekunden und Minuten zur Verfügung stellst, dass unsere Lebenszeit noch anhält und uns die Möglichkeit gibst, sie zu füllen mit so viel Wertvollem. Und wir möchten bitten für jeden Einzelnen von uns, so wie wir es den Jonahites mitgegeben haben, dass auch über unserem Leben dein Antlitz leuchtet, dass du ins Strahlen kommst, wenn du siehst, was du in unser Leben hineinlegen kannst, was du machen kannst aus unseren Tagen, die wir haben. Hilf du uns, mit dir in Liebe verbunden zu bleiben, dass wir dich nicht reduzieren auf eine Spanne im Verlauf unseres Alltags, sondern dass du auch in unserem Leben die Zeiger halten und führen darfst, bewegen darfst, dass sich alles um dich dreht. Hilf du uns, die richtigen Prioritäten zu finden. Und gib du uns die Konsequenz, auch nach diesen Prioritäten unser Leben einzuteilen. Herzlichen Dank dafür, dass du uns begleitest und dass unsere Lebenszeit von Anfang bis zum letzten Atemzug in deinen Händen liegt. Und danke für diese Geborgenheit, die wir aus diesen Zeilen, aus dieser Wahrheit für unser Leben nehmen können, dass du uns festhältst. Amen.